auch wenn das jetzt kein Krieg ist, sondern es wäre irgendwie eine große Naturkatastrophe, dann muss man doch dafür sorgen, dass man seine Angestellten in Sicherheit bringt.
Nach 20 Jahren Militäreinsatz der NATO werden im Herbst 2021 alle Truppen aus Afghanistan abgezogen. Die Folge? Am 15. August 2021 übernehmen die Taliban die Macht. Der Abzug verläuft chaotisch, zerreißt Familien und fordert Menschenleben. Aber was genau lief schief? Der erste Untersuchungsausschuss Afghanistan soll nun genau diese Frage klären. In Afghanistan, Protokoll des Scheiterns, spricht Markus Grotian mit Experten und Expertinnen, um Kontext und Hintergründe für die komplexe Lage damals wie heute zu liefern.
Hallo, mein Name ist Markus Grotian. Ich bin der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte. Und bei mir ist heute Dunja Neukamm, Veteranin und Engagierte in einigen Vereinen. Herzlich willkommen, Dunja.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Liebe Dunja, das freut mich auch. Danke, dass du der Einladung nachgekommen bist. Könntest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Dunja Neukamm. Ich bin 50 Jahre und ich engagiere mich ehrenamtlich im Bund Deutscher Einsatzveteranen. Ich selbst war Zeitsoldatin, 12 Jahre bei der Bundeswehr.
Und du bist ja auch als Unterstützerin von Ortskräften bei uns mit dabei. Wie ist denn dein erster Kontakt zu Afghanistan entstanden?
Ja, also während meiner Zeit bei der Bundeswehr war es natürlich auch klar, dass ich in die Einsätze gehe. Und mein erster Einsatz 2002 hat mich dann nach Afghanistan geführt. Und natürlich haben wir dort auch mit Ortskräften zusammengearbeitet. Das war auch ganz wichtig, weil wir sozusagen die Sprache ja nicht kennen. Und gerade im Feldlazarett, wo ich auch tätig war als Intensivkrankenschwester, waren wir darauf angewiesen. Und auch die Ortskräfte haben uns unterstützt, auch so diesen kulturellen Hintergrund auch mehr zu begreifen. Weil, wie gesagt, Afghanistan war für mich bis dahin ein fremdes Land.
Okay, ich höre, du bist bei den Veteranen tätig, du bist unterstützt Ortskräfte, du bist Krankenschwester, da ist ja schon so eine Gemeinsamkeit zu erkennen, oder?
Ja, also ich glaube, dieses Altruistische, das liegt mir im Blut. Und für mich war es schon immer wichtig, Menschen zu helfen, deswegen eben meine Ausbildung und auch dann im Nachgang meine Veteranen zu unterstützen, aber auch die Ortskräfte, weil ich halt auch gesehen habe, wie wichtig das ist, dass man die unterstützt und dass man denen auch die Hand reicht.
Du warst insgesamt wie oft in Afghanistan?
Ich war 4-mal in Afghanistan, das erste Mal 2002, 2003, 2004 auf 2005 und das letztmalig 2010. Und ja, es war eine sehr prägende Zeit für mich.
Wie ist denn dein eigener Eindruck gewesen in den Jahren, in denen du da warst, wie sich das Land entwickelt hat, wie der Einsatz vorangegangen ist?
Also es war ganz spannend, als ich das erste Mal mit meinen Stiefeln in Afghanistan stand und dieses Land sah, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin und dann im Hintergrund dieser wunderschöne Hindukusch, der blaue Himmel und die Wüste gesehen habe. Also das Land hat mich gleich beeindruckt und natürlich auch dann von der Fahrt, auf der Fahrt vom Kabuler Flughafen ins Lager, dann hat man halt auch die Menschen da gesehen und da habe ich halt viele Kinder auch laufen sehen, wirklich mit ihren dreckigen Klamotten, verschmierten Gesichtern, struppligen Haaren, aber auch dieses bekannte Bild mit den Frauen in ihren hellblauen Burkas. Und wie gesagt, das war ja einfach total fremd für mich. Und da muss ich sagen, man gewöhnt sich natürlich dann auch dran, dass das einfach zum Bild gehört. Aber was dann natürlich schön war, auch in dieser Entwicklung, dass die Frauen von Einsatz zu Einsatz, also wenn ich die gesehen habe, die haben immer weniger Burkas getragen, sondern die haben halt dann nur ein Kopftuch getragen. Es waren auch viel mehr Mädchen auf der Straße, die Kleidung wurde sauberer. Also man hat wirklich einen Fortschritt gesehen, also dass das wirklich was Gutes ist für die Bevölkerung.
Was sich ja auch entwickelt hat in der Zeit von 2002 bis 2010 auf jeden Fall sehr deutlich, war ja die Sicherheitslage in Afghanistan, zumindest im Nordafghanistan, wo wir ja eingesetzt waren. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also so am Anfang war man da auch noch sehr unbedarft. Also da ist man rausgefahren mit den Wölfen, ungepanzert, mit offener Pläne. Und Da hat man sich keine Gedanken gemacht. Aber spätestens nach dem Busanschlag 2003, wo ich eben Kameraden verloren habe, die ich auch kannte, hat man schon gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist in diesem Land. Und ab diesem Zeitpunkt ist man auch nicht mehr ungepanzert rausgefahren. Es gab auch keine Fahrten, die nicht irgendwie geplant waren oder die abgesichert waren. Und das hat man dann wirklich ganz deutlich gemerkt, weil auch die Haltung dann zur Bevölkerung, das hat sich dann schon auch nochmal geändert.
2010 war jetzt ja auch ein recht unruhiges Jahr, auch im Einsatzgebiet. Wie war dein Einsatz da?
Ja, 2010, da war ich dann in meiner Eigenschaft als Truppenpsychologiefeldwebel zuständig. Und da war es eben, es gab, glaube ich, keinen Tag, wo nicht irgendwie eine neue Sicherheitslage war. Es gab keinen Tag, wo es irgendwelche Meldungen gab über Anschläge, über Beschuss. Und die Infanterie, die rausgefahren ist, die haben viele Gefechte dann auch geführt. Und natürlich dementsprechend hat man das dann auch im Lager gemerkt. Und spätestens dann, als wir Kameraden Pauli verloren haben, dann war das natürlich dann noch mal näher. Und vor allem, wenn man den Kameraden dann auch kennt, dann war das alles noch näher. Und ja, und man wusste, also es wird hier sehr schwierig werden.
Du hattest vorhin gesagt, als du das erste Mal in Kabul gelandet bist, aber 2010 bist du ja nicht in Kabul gelandet, sondern da warst du wo eingesetzt?
Genau, 2010 war ich dann in Kunduz und da sind wir direkt auch von Usbekistan über Masse-i-Sharif und dann nach Kunduz geflogen und wie gesagt, da war halt auch die Lage nochmal ganz anders.
Wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen Kabul, Masse-i-Sharif und Kunduz?
Also man hat auch deutlich gemerkt, also in Kabul ist halt die Großstadt, da war es, sage ich mal, nicht so in meinem Wahrnehmen nicht so gefährlich und Masse-i-Sharif ist halt auch ein sehr großes Lager mit sehr guter Absicherung, mit unheimlich vielen Streitkräften, die da vor Ort waren, war in Kunduz natürlich dann nochmal was anderes. In Kunduz waren roundabout 1500 Soldaten stationiert und zumeist auch Deutsche, ein paar Amerikaner natürlich und ein paar Belgier. Ansonsten war es, sage ich mal, deutsch geführt. Und da ist es natürlich auch nochmal was anderes, weil die Berge rundherum, da war es halt, waren wir halt auch ein leichteres Ziel. Und natürlich nochmal bei den Außenposten ist es ja dann nochmal extremer gewesen.
Kunduz fand ich, als ich war ein Jahr später da, hatte irgendwie was Familiäres, weil sich da jeder kannte in einem Lager mit 10.000 Menschen, die teilweise mit einem Bus durchs Lager oder mit einem E-Roller oder so durch die Gegend fahren. Das fand ich irgendwie sehr abstrakt, während Kunduz doch sehr boots on the ground war, wie du sagtest. Ja. Gefährlichen Dörfer waren ja quasi direkt in der Umgebung und ja. Die Zeit in Kunduz, was war da das, was dich am meisten bewegt hat?
In Kunduz hat mich am meisten bewegt unter anderem die Arbeit, weil in der Zelle Truppenpsychologie ist halt ein ganz anderes Themenfeld gewesen als vorher im Feldlazarett als Intensivkrankenschwester. Und da war es eben so, dass wir unter anderem natürlich die Führungskräfte beraten haben, aber auch sozusagen meine Aufgabe auch war, so das Ohr an der Truppe zu haben. Wie geht's denen? Welche Probleme haben sie? Und da einfach so sozusagen eine Schnittstelle zu bilden. Und was wir halt auch oft gemacht haben und im Laufe des Einsatzes auch immer öfter, ist halt, dass wir Kriseninterventionen angeboten haben, dass wenn die draußen unterwegs waren und in Gefecht verwickelt waren oder wenn sie irgendwie auf eine Mine gefahren waren oder in einem Beschuss oder sonstiges, dass sie dann zu uns gekommen sind und wir Gespräche mit ihnen geführt haben, um eben, sag ich mal, gewisse Unsicherheiten auszuschließen und, sage ich mal, so ein Erlebnis, also ein Beschuss oder ein Gefecht, das ist ja nichts Normales, auch wenn die dafür trainiert haben. Trotz allem, jeder erlebt es anders. Und da war es eben wichtig, dass wir mit denen sprechen, damit sich gewisse Sachen nicht manifestieren. Also dass sozusagen, dass man sagt, okay, die werden da nicht traumatisiert, was ja dann auch passieren könnte. Und das war wirklich eine große Aufgabe Und nicht zuletzt, was natürlich mich sehr geprägt hat, war eben, als der Kamerad gefallen ist und wie wir mit dem Verlust dann miteinander umgegangen sind. Und wie gesagt, das ist so ein Zusammenhalt und die Trauer und die Kameradschaft. Also ich merke gerade, ich kriege auch schon wieder Gänsehaut. Es ist wirklich sehr, sehr prägend gewesen.
In dieser Kameradschaft und in dieser Gruppendynamik, die da entsteht, sind ja Ortskräfte ebenfalls Teil davon. Sie arbeiten ja zu. Wie hast du Ortskräfte in diesem Kontext wahrgenommen?
Ja, also interessanterweise hatten wir, als der Kamerad gefallen ist, kam ein anderer Kamerad mit einer Ortskraft auf uns zu. Und das war im Grunde, ich will es jetzt sagen, nur ein Arbeiter, aber der hat im Lager gearbeitet und der hat den anderen Kameraden gebeten, bitte, ich möchte gerne etwas sagen. Und dann ist der mit dem zu uns gekommen und dann hat er Beileid gewünscht und hat gesagt, aber bitte gebt nicht auf. Ja, und also das ist auch etwas, wo man sagt, ja, also denen ist das auch bewusst und die haben das, die wissen, was das heißt, trotzdem haben die das geschätzt und einfach, dass er kam und Beileid gewünscht hat, das zeigt ja auch, wie wichtig das denen ist. Und wie gesagt, die waren ja immer da und manche, die Sprachmittler waren, die haben ja mit zu unserer Familie gehört irgendwie und da haben die auch Essen mitgebracht von zu Hause. Die Frau hat dann gekocht und habe ich auch das afghanische Essen schätzen gelernt. Und wie gesagt, man arbeitet da so eng und man hat so ein richtiges, tiefes Vertrauensverhältnis. Deswegen ist es auch so wichtig, was man tut.
In welchen Funktionen hast du Ortskräfte mit denen zusammengearbeitet und wahrgenommen?
Also in den ersten Einsätzen großteils eben als Sprachmittler. Wie gesagt, gerade am Anfang haben wir sehr viele Afghanen behandelt im Feldlazarett und da wäre es ja ohne Dolmetscher gar nicht gegangen. Und für mich auch als interkulturelle Berater. Und dann im letzten Einsatz hatten wir die Sprachmittler bei uns vor Ort, die dann auch nochmal auch mit im Lagebild nochmal mit gesprochen haben. Und wir hatten nebenan Büro, da war immer der Einkäufer, der Sachen besorgt hat aus Kundus. Und da war, also im letzten Einsatz war nicht mehr ganz so viel der Umgang mit den Ortskräften, aber auf jeden Fall in den ersten drei Einsätzen sehr viel.
Der Generalinspekteur Zorn, AD, hat mal gesagt, ohne Ortskräfte hätten wir den Auftrag nicht erfüllen können. Was sagst du dazu?
Ja, selbstverständlich. Also es ist, glaube ich, egal, in welchen Einsatz man geht, wenn man die Sprache nicht kann und die Kultur nicht versteht, dann ist es einfach wichtig, dass wir solche Menschen an unserer Seite haben. Und man muss ja auch verstehen, Ortskräfte haben natürlich auch uns den einen oder anderen Tipp gegeben, wo wir uns vielleicht nicht bewegen sollen. Ortskräfte haben uns Hinweise gegeben, wie wir vielleicht mit anderen Afghanen umgehen können. Und wie gesagt, Ortskräfte sind dementsprechend auch wichtig, weil sie den Schnittpunkt bilden zwischen den Soldaten, also zwischen den Nationen, die da vor Ort sind, aber auch zur Bevölkerung. Und ich glaube auch fest daran, dass wenn die nach Hause gegangen sind, dass die halt einfach auch etwas über uns erzählt haben, wie wir sind. Weil wir sind ja auch in den Augen irgendwie Fremde gewesen. Und die Deutschen haben ein besonderes gutes Bild abgegeben. Also die Bevölkerung hat sich gefreut und hat immer Germany good und dann die Flagge auf die Flagge gezeigt und sich darüber gefreut. Und ich glaube, das macht es auch aus, wenn wir Menschen bei uns hatten und die das so als Sprachrohr für die Bevölkerung gedient haben.
Nun wissen wir mit der Weisheit der heutigen Zeit, dass das Ende dann nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das vielleicht hätte wünschen können. Ja. Wie hast du das Ende des Afghanistan-Einsatzes persönlich wahrgenommen, 2021?
Es war erschreckend. Also für mich war es wirklich erschreckend. Es war klar, dass wenn die Amerikaner Afghanistan verlassen, dann wird die Bundeswehr auch Afghanistan verlassen, weil wir ohne die Amerikaner in keinem Einsatz bestehen können oder zumindest mit einer großen anderen Nation in keinem Einsatz bestehen können. Und es war mir klar, dass wir dann auch schnell rausgehen. Und natürlich, die Letzten, die Afghanistan verlassen haben, hat mich natürlich wirklich genervt, dass die so einen schlechten Empfang hatten, dass das nicht gewertschätzt wurde. Man ist darüber hinweggegangen. Das war natürlich für mich, aber auch für all die Kameraden, mit denen ich unterhalten habe, das war natürlich schon ein Schlag ins Gesicht. Und dann dauert es nur ein paar Tage, ein paar Wochen, nicht mal. Und dann kommt der nächste Schlag. Und der nächste Schlag waren einfach diese Bilder, wie die Afghanen verzweifelnd am Flugzeug hingen und runterfielen. Und diese Bilder zu sehen und man hat nichts gemacht. Und eigentlich hätte man sich dem bewusst sein müssen. Und da war ich sehr wütend und ich habe es auch nicht verstanden. Und das hat mir dann auch zu denken gegeben und hat mich auch so in meinen Grundfesten das Vertrauen in die Regierung auch ein bisschen erschüttert.
Nach der Evakuierungsoperation gab es ja dann andere Bilder. Da gab es ja dann andere Empfänge. Wie hast du die wahrgenommen?
Ja, für mich, das war gut, dass sie es gemacht haben, aber es war einfach zu spät. Ich glaube, dieser große Aufschrei, der natürlich aus der Bevölkerung kam, der natürlich von den Soldaten selber kam, der war so groß und dann haben sich alle irgendwie betroffen gefühlt. Und deswegen hat man das natürlich dann noch gemacht oder machen müssen. Also zweites Mal hätten sie es nicht erlaubt. Aber wie gesagt, ich fand es hat den faden Beigeschmack.
Wo warst du bei dem Empfang vom Reichstag?
Für den Abschiedsappell für Afghanistan. Ja, also ich war hinter dem Zaun. Ich war wie viele andere Einsatzveteranen, die wirklich mit ihren Stiefeln in Afghanistan standen. Wir waren außerhalb. Wir waren nicht geladen, also es waren ein paar geladen, aber sag ich mal, diejenigen, die wirklich dort unten viele, viele Tage, Wochen, Monate verbracht haben, die waren außen vor. Und das hat sich auch mal wieder, also es ist auch wieder ein sehr, sehr trauriges Bild. Wir haben uns dann im Zollparkhof, das ist vis-à-vis vom Verteidigungsministerium, haben wir uns dann getroffen und haben sozusagen unsere Art der Verabschiedung oder der Aufarbeitung gefeiert. Und wie gesagt, sehr traurig, weil so viele Menschen da eingeladen waren, die nur hingegangen sind, weil sie es halt mussten. Und die gerne hingehen wollten, die durften halt nicht. Und das zeigt ja auch mal wieder diese Wertschätzung den Soldaten gegenüber.
Ortskräfte waren auch nicht eingeladen. Das spielt dann wahrscheinlich ja in dieselbe Kerbe, nicht wahr?
Genau.
Der Bundespräsident hatte sich an dem Tag zwar lobend über die Ortskräfte geäußert, aber sie konnten es halt selber nicht hören, weil sie halt auch nicht eingeladen waren. War sehr schade, wie ich fand. Wie bewertest du denn den Einsatz im Rückblick? War es das trotzdem wert, die 20 Jahre? Oder?
Ich betrachte es ein bisschen differenziert. Also auf der einen Seite war das natürlich das Ende des Einsatzes, war natürlich eine Katastrophe. Meiner Meinung nach, der ganze Einsatz hatte wenig strategischen Inhalt, hatte nie auf irgendeine Nachhaltigkeit gesetzt. Und das ist das, was man natürlich vorwerfen kann, dass so viele Kameraden gefallen sind und das Land jetzt wieder in dem Zustand ist wie vor unserem Einsatz. Das ist natürlich zu kritisieren und so kann man sagen, okay, der Einsatz war wertlos. Aber ich für mich persönlich sage, dass er nicht sinnlos war, weil wir eine Generation aufwachsen haben sehen, die sozusagen in Frieden hat leben können. Ich für mich habe Mädchen gesehen, die wieder zur Schule gehen durften, Frauen, die frei sein konnten, die nicht von irgendwelchen Sittenwächtern auf der Straße geschlagen wurden, weil sie die Burka mal hochgelupft haben. Und das sind diese Kleinigkeiten, die so meine Seele etwas befrieden. Und auch, dass wir der Bevölkerung medizinisch helfen konnten, dass wir der Bevölkerung, also gerade mit Kleinigkeiten wirklich das Leben wieder lebenswert machen konnten oder auch verlängern konnten. Das war, das zu sehen, war für mich wirklich wichtig. Und wie gesagt, das waren nur ganz kleine Eingriffe und trotzdem haben wir den Menschen Leben geschenkt. Und das ist das, was mich so befriedigt in dieser ganzen Situation, so desaströs eben auch das Ende dann letztendlich war.
Ich selber wurde mal in einem Podcast mit dem Titel Moralisch verletzt, beziehungsweise in einem Video ist das als Überschrift. Wie ist es dir moralisch so gegangen, damit wie wir mit den Afghanen, mit den Ortskräften, mit den Veteranen umgegangen sind?
Ja, natürlich ist, ich glaube eigentlich immer das Gute in Menschen und deswegen hat mich das auch schon getroffen. Also ich habe ja auch meine Werte und ich finde, man geht so nicht mit dem Menschen um. Und da ist es völlig egal, wo der Mensch herkommt, was der Mensch getan hat. Wenn jemand für uns gearbeitet hat und er unser Vertrauen und wir sein Vertrauen genossen haben, dann ist es aber auch nur wichtig und richtig, dass man die Menschen unterstützt. Und das Gleiche ist auch mit den ganzen Einsatzveteranen. Die haben so viel gegeben, also Blut, Schweiß und Tränen. Und manche haben ja auch ihr Leben verloren, wo wieder Angehörige dahinter stehen. Und dass man da einfach so wenig gemacht hat, also man ist ein bisschen auf einem guten Weg, aber dass man wirklich selbst immer nachfragen musste, also dass man selbst um Hilfe bitten musste, das ist eigentlich wirklich moralisch verwerflich. Und das zieht sich ja auch mit der Bevölkerung. Ne? Die haben ja auf uns gebaut und haben auch auf uns vertraut, dass wir sie retten, dass wir ihnen Frieden geben, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Und dann bricht alles zusammen. Und das kratzt natürlich an mir und meine Moralvorstellung ist halt da eine ganz andere und ich kann das immer wieder verstehen, wenn ganz viele, wie auch bei dir, dass viele sagen, ja, moralisch, dass die moralisch verletzt sind oder sogar moralisch traumatisiert sind, also wenn das sich wirklich dann so extrem entwickelt.
Ortskräfte und Veteranen eint ja der eine Sache, nämlich der Arbeitgeber. Mhm. Sie haben beide für die Bundesrepublik Deutschland mal gearbeitet oder arbeiten dafür. Und im Zuge dessen bin ich auch froh, dass der Bund Deutscher Einsatzveteranen Kooperationspartner vom Patenschaftsnetzwerk geworden ist. Aber im Sudan wurden die Ortskräfte des Auswärtigen Amtes als Beispiel nicht mit evakuiert bei der Evakuierungsoperation im Sudan, weil Evakuierungsoperationen grundsätzlich nur Deutsche mitnehmen. Afghanistan war ein Ausnahmefall, aber ansonsten findet das nicht statt. Was sagst du dazu?
Ja, ist natürlich auch verwerflich, denn ein Arbeitgeber muss sich ja um seine Arbeitnehmer kümmern. Und sozusagen, wenn die Bundeswehr ihre Soldaten schon mal nicht richtig behandelt, dann ja, ist auch die Folge, dass halt auch hier mit den Ortskräften schlecht umgegangen ist. Und ich finde, ein Arbeitgeber, und es sollte irgendwie verpflichtet sein, es sollte festgelegt werden, rechtlich festgelegt werden, dass egal wo Deutschland ist und die haben Angestellte aus diesem Land, dass die sich um diese Menschen kümmern müssen. Und da gibt es auch kein Vertun. Und es ist egal, welche Menschen das da sind oder in welchem Land man ist, man hat eine Verpflichtung. Weil wenn wir so umgehen mit den Menschen, wie wir mit denen umgehen, wer will denn dann noch für uns arbeiten? Weil wenn es dann brenzlig wird, dann lässt man sie einfach allein. Und dann überlegen sie sich halt fünfmal, ob sie bei uns arbeiten möchten oder nicht. Und da hat es, sag ich mal, wenn es heißt, ja, das ist ja das Geld. Nee, das ist es nicht, sondern es geht immer um Vertrauen.
Die Außenministerin hat gesagt, dass die Ortskräfte im Sudan ja nicht in Gefahr sind, weil sie für uns gearbeitet haben, sondern einfach, weil da nur Krieg ist. Ist es also dann nach der Logik wichtig, warum man ums Leben kommt?
Ja, anscheinend. Auch sehr traurig. Nee, es ist eigentlich völlig egal, was da ist. Auch wenn das jetzt kein Krieg ist, sondern es wäre irgendwie eine große Naturkatastrophe, dann muss man doch dafür sorgen, dass man seine Angestellten in Sicherheit bringt. Und da geht es ja nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, man holt jetzt die Menschen alle nach Deutschland, sondern Es ist doch wichtig, dass man die erstmal in Sicherheit bringt, in ein sicheres Land, ins sichere Nachbarland. Und da müsste es einfach vorgegeben sein, dass man diese Menschen auf jeden Fall unterstützt.
Wir haben einen Untersuchungsausschuss, wir haben eine Enquete-Kommission und trotzdem ist das im Sudan ja genauso passiert. Die Ortskräfte wurden da zurückgelassen. Mali steht wohl als nächster Abzug vor der Tür. Lernen wir irgendwie nicht richtig gut, oder?
Ja, anscheinend weiß ich nicht, wie oft man noch irgendwas besprechen muss, damit man zum Ergebnis kommt. Also so viele Menschen haben jetzt auch schon vorgesprochen bei diesen Kommissionen und es ist immer noch kein Ergebnis und es ist auch noch immer keine Arbeitsanweisung, wie man das zukünftig macht. Ich meine, wir können noch 10 Jahre warten, aber es geht ja jetzt darum, auch zu handeln. Und ich frage mich, warum man sich da so schwer tut. Ja, weil es gibt ja in Deutschland gewisse Regelungen, wie man mit einem Arbeitnehmer umgeht. Und es wird auch sehr hoch aufgehangen. Und nur weil das Menschen sind, die irgendwo im Ausland sind, auf einmal vergisst man das. Und das ist ja das Traurige daran. Und allein, wenn man sieht, Mali nächstes Jahr ist da zu Ende. Und es sind ja noch einige Monate bis dahin. Aber trotz allem muss man sich doch jetzt schon mal Gedanken machen, wie gehen wir denn da mit den Menschen um? Und ja, und deswegen, sage ich mal, sollten Sie sich jetzt mal Gedanken machen, wie man da vorwärts geht.
Ja, parallel dazu ist der Mali-Einsatz ja vielleicht auch sogar schon schneller zu Ende. Davon ab, dass Krisen ja immer plötzlich auftreten und man dann ja Pläne haben muss, wie man mit den Menschen umgeht. Mali ist jetzt natürlich wieder etwas, wo die Leute alle zur Bundeswehr gucken. Sind denn Ortskräfte ein Bundeswehrproblem?
Nee, das ist kein Problem der Bundeswehr. Ich meine, wir brauchen die Menschen, die Bundeswehr braucht diese Menschen, aber wie gesagt, wer schickt uns denn? Ja, es ist ja ein Mandat und es wird ja in der Regierung abgestimmt und die Mandatsträger, die dafür abstimmen, sollten sich vielleicht auch da hinsichtlich Gedanken machen. Nicht nur, dass man Soldatinnen und Soldaten da in den Einsatz schickt, sondern dass wir auch da Leute haben, die für uns arbeiten und wie gesagt, dass man da auch die Verantwortung hat dafür.
Dazu kommt ja noch, am Ende des Afghanistan-Einsatzes haben mehr Ortskräfte für das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit gearbeitet als für die Bundeswehr. Und in jedem Einsatz gibt es ja auch eine Botschaft, die Ortskräfte beschäftigt fürs Auswärtige Amt. Insofern sehe ich das genauso. Das ist überhaupt kein Bundeswehrproblem, sondern es ist eins der Bundesregierung, wie der deutsche Staat mit seinen Angestellten umgeht. Das ist aus meiner Sicht da der Grundtenor, der zum Handeln zwingt eigentlich. Was ist denn dein Appell an die Regierung, wie man das zukünftig besser machen sollte?
Mein Appell an die Regierung, sich im Vorfeld, bevor man in eine Mission geht, sich Gedanken machen, also A, ist diese Mission überhaupt zu erfüllen? Das bedeutet, mit den Menschen, also damit meine ich jetzt die Soldatinnen und Soldaten, mit dem Material, können wir das eigentlich so stemmen? Es muss eine Strategie her, wie auch so ein Auftrag ausgefüllt werden kann, wie so eine Mission zu einem positiven Ergebnis führt. Aber natürlich auch, dass wir die Menschen, die dann dort vor Ort für uns arbeiten, dass wir auch denen verpflichtet sind. Und deswegen sage ich immer wieder, man braucht richtig gute Arbeitsverträge, man braucht richtig gute Arbeitsverträge, die das dann auch abbilden und dass die Menschen, die dann für uns arbeiten, sich auch darauf verlassen können.
Die Arbeitsverträge der Ortskräfte, die uns teilweise vorliegen, sind verstoßen gegen deutsches und afghanisches Arbeitsrecht. Wie empfindest du das?
Anscheinend müssen da noch Anwälte drüber gucken, die sich damit auskennen. Und ja, es ist halt so, wo kein Kläger, da kein Richter. Und den Menschen vor Ort ist auch gar nicht bewusst, was die da unterschreiben, die vielleicht auch, wenn es vielleicht Analphabeten sind, dann nur ihr Kreuz darunter setzen. Also sie wissen zwar, dass sie arbeiten für uns, bekommen Geld, aber sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen. Und ich glaube, da müsste man ansetzen und da müsste auf jeden Fall rechtlich auch vorgegangen werden, dass es solche halben Arbeitsverträge oder die nichts aussagen oder die irgendwas ausschließen oder nicht mit einschließen, dass das eigentlich verboten gehört.
Möchtest du noch zum Ende unseres Gesprächs noch irgendwas selber loswerden?
Ja, was ich noch gerne sagen möchte, ist, ich rufe die Gesellschaft dazu auf, dass sie natürlich nicht nur die Soldatinnen und Soldaten, die Einsatzveteranen schätzen. Und es geht nicht darum, dass man für oder gegen den Einsatz ist, sondern wie gesagt, wir sind alle ein Teil dieser Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch zusammenstehen. Aber dass es auch wichtig ist, dass wir Menschen, die für uns gearbeitet haben, dass wir auch denen verpflichtet sind und eine gewisse Verantwortung haben und dass dies vielleicht auch dazu führt, dass man sich für diese einsetzt. Und ich bin froh, dass es so viele Menschen gibt, die sich nicht nur für Veteranen, für Einsatzveteranen einsetzen, sondern so viele Menschen, die sich auch gerade jetzt für Ortskräfte einsetzen im Patenschaftsnetzwerk. Und das finde ich großartig und ich finde, daran sollte man anhalten und es werden immer wieder neue Einsätze, neue Einsatzländer geben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Menschen auch mitnehmen.
Jetzt erstmal finde ich es gut, dass es auch so viele Menschen gibt, die da einspringen. Aber schade finde ich es, dass es überhaupt nötig ist, weil da der Staat noch nicht genug macht, wie ich finde. Du hast ja selber bei der Integration von Ortskräften auch schon mitgewirkt. Wie findest du das denn? Sind die Werkzeuge, die man hier zur Unterstützung der Ortskräfte in Deutschland bei der Integration hat, ausreichend?
Nein, ist nicht ausreichend. Die Problematik zeigt sich hier, dass Ortskräfte noch als Flüchtlinge gesehen werden, als Asylanten gesehen werden. Aber das sind sie ja auch rechtlich nicht, sondern die haben ja einen anderen Status, die haben für uns gearbeitet und deswegen sind die ja bei uns, weil sie für uns gearbeitet haben. Mal abgesehen davon, dass jetzt viele bedroht werden noch in Afghanistan, aber wenn die dann hierher kommen und dann erstmal viele, viele Monate, Jahre warten, dass sie vielleicht eine Wohnung bekommen, weil der Wohnungsmarkt ist natürlich angespannt. Aber dass die halt so lange warten müssen, dann traut man denen nichts zu oder man sagt, die gehen ja wieder. Nee, das ist eben nicht so. Und deswegen finde ich es auch nicht richtig, dass diese Gemeinschaftsunterkünfte teilweise irgendwo ganz weit weg von der restlichen Zivilisation ist, um vielleicht, keine Ahnung, man möchte die vielleicht nicht im Ort haben, aber so funktioniert dann natürlich auch keine Integration. Und schön ist natürlich wieder, dass es wieder aus der Zivilgesellschaft kommt, dass es viele Ehrenamtliche gibt, die sich den Menschen annehmen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich verwerflich, dass von der Regierungsseite hier auch zu wenig gemacht wird und auch gar keine Basis geschaffen wird, um die noch besser zu unterstützen. Und wie gesagt, wenn dann die lange warten müssen, dass sie auch Integrationskurse, also Sprachkurse zum Beispiel besuchen. Und wie gesagt, es gibt ja auch Menschen, die Analphabeten sind und dass man da das so schwer macht und es nicht möglich macht, dass die eine Wohnsitzauflage haben. Also die können sich auch gar nicht irgendwie frei bewegen und das, was natürlich dann auch wieder die Arbeitssuche einschränkt. Also das sind alles solche Dinge, die es natürlich zusätzlich erschwert und natürlich auch dieses restriktive Vorgehen, wenn es um die Familie geht. Das sind alles solche Sachen und das könnte man einfach besser lösen.
Ja, nach 8 Jahren noch im Übergangswohnheim wohnen, heißt vielleicht machen wir da auch integrationstechnisch nicht genug, um den Menschen eine Chance zu geben, sich hier überhaupt zu integrieren und Fuß zu fassen. Zumal, wenn man dann noch sieht, dass teilweise Ortskräfte mit Abitur in Deutschland hier Aufenthaltstitel von nur einem Jahr haben, der dann immer wieder verlängert wird, Wohnsitzauflagen, die ihnen verwehren, dahin zu ziehen, wo sie eine Arbeit annehmen könnten. Die Sprachkurse hast du angesprochen, Familiennachzüge, die sehr, sehr lange oder wenn überhaupt stattfinden. Das sind alles Sachen, die belasten die Menschen natürlich und verhindern eben Integration. Deshalb finde ich es auch schwierig, wenn wir dann gleichzeitig sagen, die Integration gibt den Rahmen vor, die Integrationsfähigkeit gibt den Rahmen vor, wie viele Menschen wir hier aufnehmen können. Wenn wir uns da nicht auch ein bisschen bemühen, dann finde ich das schon schwierig.
Ja, es ist wirklich schwierig und manches verstehe ich auch nicht. Nur als Beispiel, ich habe eine Ortskraft kennengelernt, die war Ärztin. Und als sie dann hierher kam, hat man gesagt, ja, als Ärztin kann sie hier nicht arbeiten, sondern sie kann als Krankenschwester arbeiten. Was ja mal per se schon mal nicht geht, weil auch Krankenschwesterausbildung ist ein Examen, ja, also gibt ja auch da gewisse Kriterien. Aber dass eine Ärztin, ich meine, der Körper ist in Afghanistan der gleiche wie hier in Deutschland und dass man ihr das hier so verwehrt und schwer macht, das verstehe ich halt nicht. Und wie gesagt, wir haben Probleme, wir haben Fachkräftemangel und dass man dann da solche Abstriche macht, das verstehe ich natürlich nicht.
Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich
für sehr gerne
deine Zeit, dein Engagement, was weiterhin ungebrochen ist bei Ortskräften, aber auch im Bund Deutscher Einsatzveteranen. Und ja, wir haben uns auf vielen Veranstaltungen in der Vergangenheit getroffen. Da werden wir uns auch weitersehen, denn mittlerweile bist du ja auch Teil meines Teams, worüber ich sehr froh bin. Und ich danke dir ganz herzlich und sage auf Wiedersehen.
Vielen Dank.